Stell dir einmal vor, dass du an irgendeinem Sonntag, so gegen Mittag, mit deinem Hund spazieren gehst. Du gehst deine Lieblingsstrecke, du gehst den Murtensee entlang und plötzlich siehst du am See eine große Menschenmenge. Und du denkst, komisch, es ist kein Stars of Sounds, das Zelt ist auch schon abgebaut, was ist denn da los? Du bleibst stehen, schaust etwas genauer hin und du siehst plötzlich, die Leute stehen nicht nur am Ufer, es stehen auch einige Leute mitten im See. Es ist ein bisschen kalt zum Schwimmen eigentlich, sie haben auch noch alle ihre Kleider an, seltsam. Und plötzlich siehst du, wie einer der Leute im See einen anderen unter Wasser drückt. Schockiert bleibst du stehen und du fragst dich, bin ich gerade Zeuge von einem Mord geworden? Sollte ich die Polizei anrufen jetzt? Aber dann erleichtert siehst du, wie die Person wieder aus dem Wasser hervorkommt und seltsamerweise scheint sie sich sogar über irgendetwas zu freuen. Was für komische Leute. Jetzt beginnen sie auch noch zu singen und du gehst weiter und langsam dämmert es dir, vielleicht ist das irgend so eine komische Sekte. Aber etwas verwirrt gehst du weiter und denkst, aber irgendwie hat dir diese ganze Szene doch auch etwas Besonderes, etwas Schönes. Und du nimmst dir vor, zu Hause einmal zu googeln, was du da gerade gesehen hast. Liebe Gemeinde, was ist hier wohl passiert? Ganz einfach, es ist eine Taufe passiert. Eine Taufe im Murtensee, eine Taufe, wie wir sie auch heute miteinander erleben dürfen. Und ich habe mal versucht, diese Taufe aus der Perspektive von einer Person, die vielleicht noch nicht so genau weiß, worum es hier geht, zu zeigen. Ich denke, die meisten von euch wissen, worum es bei der Taufe geht. Und doch, gerade so ein Taufgottesdienst ist wieder mal eine Gelegenheit, um so ein bisschen die Grundlagen, warum geht es hier eigentlich, was ist eine Taufe, warum tun wir das? Um diese Grundlagen wieder einmal uns daran zu erinnern. Warum, um alles in der Welt tauchen wir eigentlich Leute ins Wasser und holen sie dann wieder hervor? Und ich glaube, die Bibel gibt uns hier eine deutliche Antwort und eine der Bibelstellen, die besonders klar über die Taufe reden, die finden wir im Römerbrief, in Römer 6, Verse 3 bis 5. Und ich möchte gemeinsam mit uns durch diesen Text hindurchgehen. Wir möchten uns anschauen, worum geht es hier? Warum machen wir das? Warum taufen wir? Und ich möchte einsteigen bei Römer 6, die Verse 3 bis 4. Paulus schreibt dort, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Hast du dir schon einmal gewünscht, das Leben von jemand anderem zu leben? Vielleicht gerade so beim EM-Schauen, hast du deinen Lieblingsfußballspieler gesehen, wie er ein Traumtor geschossen hat. Und dann hast du gesehen, wie die alle miteinander gejubelt haben. Und vielleicht für einen Moment hast du gedacht, da wäre ich jetzt schon gerne mittendrin. Da würde ich jetzt gerne mitfeiern. Oder vielleicht wärst du auch gerne der Trainer, der da die Schweizer im Zeug umeinander kommandieren darf. Ich denke, wir alle haben schon einmal wenigstens für einen Moment uns gewünscht, ein anderes Leben zu leben. Aber hast du dir schon einmal gewünscht, Anteil am Tod von jemandem zu haben? Das ist ganz eine komische Vorstellung für uns. Ich denke, niemand von uns hat sich das irgendwie schon einmal gewünscht. Und doch spricht dieser Bibeltext genau darüber. Er sagt, durch die Taufe haben wir Anteil am Tod von Jesus Christus. Ganz etwas Seltsames, etwas Besonderes. Und die Frage ist vielleicht, warum sollten wir das überhaupt wollen? Warum sollten wir Anteil am Tod von Jesus wollen? Lasst mich dazu ein Bild gebrauchen. Vor ungefähr einem Monat ist bei unserem Auto die Kupplung kaputt gegangen. Und es war eine recht ungemütliche Situation. Wir waren gerade im Stau bei Herkingen und ich musste da immer wieder, ich fahre ja noch nicht so lange Auto, ich musste da immer wieder so ein bisschen anfahren und wieder kuppeln und wie die Reihenfolge auch schon wieder geht, aber immer wieder anfahren, wieder anhalten. Auf jeden Fall, auf einmal habe ich gemerkt, dass die Kupplung so von selber plötzlich kommt, auch wenn ich sie ganz durchgedrückt habe. Und es war echt ein ungemütliches Gefühl. Es ist dann so geendet, dass die Kupplung ging kaputt da mitten im Stau und wir sind mit dem Auto so an den Rand herausgehüpft, immer wieder angefahren und wieder ist es wieder abgewürgt. Wir haben dem TCS angerufen, wir haben das Auto in die Garage gebracht und der Punkt war, die Kupplung war wirklich kaputt. Und wir haben den Garagist gefragt, ja, wie viel wird das kosten? Und wir haben uns überlegt, unser Auto ist nicht das allerneueste, wir haben uns überlegt, wie viel können wir in dieses Auto investieren? Weil bei jedem Auto kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt lohnt sich die Reparatur nicht mehr. Jetzt ist schon zu viel kaputt. Jetzt ist es ein sogenannter Totalschaden. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Das kommt, wenn man Totalschaden eingibt. Da lohnt sich die Reparatur nicht mehr. Da ist so viel kaputt, das Geld, das man ins Auto hineinsteckt, das kriegt man nicht wieder zurück. Und jetzt, und ich weiß, das ist recht ein hartes Wort. Ich glaube, das ist für uns Menschen hart zu schlucken. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sagt sie uns eigentlich, und wir alle waren in diesem Zustand. Wir alle waren so weit entfernt von unserer eigentlichen Bestimmung. An uns war so viel nicht mehr in Ordnung. An uns war so viel kaputt, dass wir eigentlich ein Totalschaden waren. Dass sich eigentlich es gar nicht mehr gelohnt hätte, in uns zu investieren. Die Bibel sagt uns, dass durch die Sünde, durch die Rebellion gegen Gott, in uns drin so viel kaputt gegangen ist, dass es sich eigentlich gar nicht mehr gelohnt hätte, in uns zu investieren und dass wir eigentlich nur noch den Tod zu erwarten hätten. Und wenn das wirklich stimmt, dann gibt es für uns Menschen eigentlich nur eine Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass jemand anderes an unserer Stelle diesen Tod stirbt und dass wir sozusagen Anteil an diesem Tod bekommen. Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Bibelvers. Warum sollten wir uns Anteil am Tod von jemandem wünschen? Wenn das wirklich unsere Situation beschreibt, dann wird uns das jetzt vielleicht klar. Wir brauchen den Tod von jemand anderem an unserer Stelle. Und hier kommt die frohe Botschaft von der Bibel ins Spiel. Genau das ist auch passiert. Jesus Christus ist für uns gestorben an unserer Stelle. Er hat den Tod, den wir hätten sterben müssen, hat er auf sich genommen. Und wir können jetzt Anteil an diesem Tod bekommen. Wenn wir das jetzt auf die Taufe anwenden, wieso tauchen wir Leute im Wasser unter? Dieser Vers redet ja über die Taufe. Bei der Taufe ist das passiert, schreibt Paulus. Wieso tauchen wir jemandem im Wasser unter? Wir alle wissen, wenn wir zu lang im Wasser untergetaucht sind, dann ist das sehr ungesund für uns. Wir machen das natürlich nicht bei der Taufe, aber rein theoretisch, wenn wir jetzt einfach da so noch ein bisschen länger nach unten drücken würden, das wäre nicht mehr gesund. Wir würden irgendwann sterben, sogar relativ bald, nach wenigen Minuten. Das Wasser bedeutet für uns Menschen einerseits das Leben, wir brauchen es, wir müssen es trinken jeden Tag, aber andererseits auch den Tod. Wenn wir zu lange im Wasser sind, bedeutet es den Tod. Und deshalb ist das Untertauchen bei der Taufe symbolisch eigentlich für den Tod. Es bedeutet, dass wir Anteil an diesem Tod von Jesus haben. Es bedeutet, man könnte es auch noch anders sagen, es bedeutet, dass unser alter Mensch in diesem Wasser eigentlich gestorben ist. Und wir lesen weiter, wir bleiben zum Glück nicht an dieser Stelle, sondern wir lesen weiter. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. So wie Jesus wieder auferstanden ist, so haben auch wir ein neues Leben bekommen, steht hier. Ja, eigentlich geht das ja gar nicht. Eigentlich wissen wir alle, wenn jemand stirbt, dann kommt er nicht einfach so wieder zurück. Eine medizinische Definition von Tod ist, der Tod ist ein irreversibler Stillstand von Kreislauf und Atmung. Und in dieser Definition ist das Wörtchen irreversibel drin. Es heißt, man kann es nicht umdrehen. Man kann nicht sagen, jemand, der gestorben ist, und dann dreht man das Ganze um und dann lebt er wieder. Es geht gar nicht. Und deshalb war es ein Riesenskandal, als im ersten Jahrhundert einige Menschen gesagt haben, und es ist doch passiert. Jesus Christus ist gestorben und er hat den Tod besiegt und er lebt wieder, er ist auferstanden. Und schon damals haben die Menschen gewusst, das ist gar nicht möglich, das geht gar nicht. Aber einige haben es gesagt und sind für diesen Glauben eingestanden und haben sich sogar verfolgen lassen für diesen Glauben. Sie haben es wirklich ernst gemeint. Und schon ganz schnell sind da verschiedene Theorien entstanden, wie das war mit diesem Jesus. Zum Beispiel hat man gesagt, nein, das war gar nicht Auferstehung. In Wirklichkeit haben einfach die Jünger haben die Leiche von Jesus aus dem Grab gestohlen. Und jetzt sagen sie, ja, das Grab war leer, er ist auferstanden. Andere haben gesagt, ja nein, Jesus ist gar nicht gestorben am Kreuz, in Wirklichkeit war er nur schwer verletzt, aber sie haben ihn herabgenommen und dann wurde er wieder gesund. Und wieder andere haben gesagt, es war gar nicht Jesus am Kreuz, in Wirklichkeit war es nur jemand, der ihm sehr ähnlich sah, deshalb lebt er immer noch. Und diese Theorien gab es schon recht bald und es gibt auch heute noch solche Theorien. Aber ich glaube, dass all diese Theorien einen großen Fehler haben. Und zwar den Fehler, sie können etwas nicht erklären. Sie können nicht erklären, warum auf einen einzigen Schlag eine große Menge von jüdischen Leuten plötzlich einen Menschen angebetet haben und gesagt haben, er sei von den Toten auferstanden. Und nicht nur für diesen Glauben verbreitet haben, sondern sich für diesen Glauben sogar haben verfolgen und töten lassen. Das macht keinen Sinn, es geht nicht auf, wenn es nicht wirklich passiert ist, wenn es nicht wirklich geschehen ist. Jetzt habe ich so einen Schlenker von der Taufe zur Auferstehung gemacht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Christen begreifen, die Auferstehung von Jesus, dass das wirklich passiert ist. Das ist nicht irgend so ein Randteil von unserem Glauben, sondern eigentlich ist es ziemlich in der Mitte von unserem Glauben. Es ist ganz wichtig, dass wir das wirklich glauben, dass wir davon überzeugt sind, weil eigentlich große Teile vom Neuen Testament uns zeigen, dass diese Auferstehung, die mit Jesus passiert ist, auch die Grundlage ist von unserer Hoffnung heute. Die Grundlage ist von unserem Leben als Christen. Paulus schreibt in dem Vers, den wir anschauen, und wie Christus von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. So wie Jesus auferstanden ist, von Gott ein neues Leben bekommen hat, so haben auch wir von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen. Die Auferstehung ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Unser Leben war so an die Wand gefahren, dass es keine Hoffnung mehr gab, nur noch die Hoffnung auf den Tod. Aber Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, er hat uns einen neuen Anfang geschenkt. Im Bild gesprochen, wir waren als Auto waren wir ein Totalschaden, aber anstatt dass wir auf dem Schrottplatz gelandet sind, hat Gott uns in einen Audi R8 verwandelt. Oder mit einem Bibelvers ausgedrückt, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Die Taufe bedeutet also, wir tauchen unter und das bedeutet, das alte Leben ist vorbei. Wir sind, unser alter Mensch sozusagen ist eigentlich gestorben. Aber dann kommen wir wieder nach oben. Und das bedeutet, wir haben ein neues Leben bekommen. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, einen neuen, völlig neuen Anfang geschenkt. Und dann, wenn die Taufe vorbei ist, dann ist endlich alles gut. Wir haben nie mehr irgendein Problem. Und keine einzige Sünde passiert uns jemals wieder. Ja, okay, ehrlich gesagt, ganz so ist es leider nicht. Und deshalb möchten wir weiterlesen und wir möchten uns noch den dritten Teil von dieser Bibelstelle anschauen. Und nun, und wir sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen und wir sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Mit anderen Worten, Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Aber wir müssen dieses neue Leben auch leben. Martin Luther, der Reformator, hat die Dinge sehr gerne mal auf den Punkt gebracht. Und sein Satz über die Taufe, der ist mir irgendwie geblieben, der kommt mir immer wieder in den Sinn. Er hat gesagt, in seinem schönen alten Deutsch, was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Mit diesen blumigen Worten meint Luther, wir haben von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ist ein Fakt, das ist so. Aber ob wir dieses Leben auch leben, das ist eine tägliche Entscheidung. Luther würde vielleicht sagen, ob wir unseren alten Menschen da, den alten Adam, wieder aus dem Wasser hervorziehen und wiederbeleben, oder ob wir im neuen Leben leben, das Gott uns geschenkt hat. Das ist eine tägliche Entscheidung. Aber wir wollen hier ganz vorsichtig sein und wirklich genau hinschauen. Was steht hier wirklich? Es steht, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Es steht hier nicht, wir sollen möglichst gut leben und handeln, damit wir ein neues Leben erhalten. Es steht, wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen. Und nun, weil wir das geschenkt bekommen haben, sollen wir auch dieses neue Leben leben. Das neue Leben ist ein Geschenk. Wir bekommen es einfach so. Und trotzdem ist es eine tägliche Entscheidung, wollen wir es auch leben. Wie kann man das tun? Wie kann man das neue Leben leben? Nur einige Verse weiter schreibt Paulus im Römer 6, Vers 13, nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Das neue Leben besteht darin, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Gott, du hast mir dieses Leben geschenkt, ich möchte dir einfach zur Verfügung stehen. Deshalb ist es auch nicht so einfach zu sagen, ja, es heißt das und das und das. Das kann für uns alle unterschiedlich aussehen, aber es heißt für jeden von uns, Gott, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Tu mit mir, was du willst. Die Taufe ist also eine Erinnerung daran, wir kommen zurück zur Taufe. Die Taufe ist eine Erinnerung daran, mein altes Leben ist vergangen und ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Dieses neue Leben ist ewig. Und deshalb schreibt Paulus, das ist der letzte Punkt der Taufe, den wir jetzt noch anschauen möchten, Paulus schreibt, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Die Taufe lässt uns zurückschauen auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Dass Gott uns vergeben hat, dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Aber die Taufe lässt uns auch nach vorne schauen. Die Taufe sagt uns, es ist nicht vorbei mit dem Tod. Nach dem Tod gibt es die Hoffnung auf ein neues Leben. Wir hatten gerade die Serie Morgenrot und eigentlich ist die vorbei, aber ich möchte noch einen kleinen Nachtrag machen zu dieser Serie. Wir haben in die Offenbarung geschaut und wir haben geschaut, dass es gibt eine Zukunft, die auf uns wartet. Es gibt ein Leben, mit dem Tod ist es nicht vorbei, es gibt ein ewiges Leben bei Gott. Wenn Gott eine neue Schöpfung macht, dann dürfen wir dort in seiner Gegenwart leben. Und die Taufe ist eine Erinnerung daran. Sie lässt uns auch nach vorne schauen. Die Taufe sagt, ein altes Leben ist vergangen, aber ein neues Leben ist geworden. Und wir warten auch auf dieses neue Leben in der Ewigkeit. Wir warten darauf, dass alles gut sein wird, dass Gott alles richten wird. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird und dass er das tun wird, was er uns jetzt schon versprochen hat. Und deshalb ist die Taufe für mich auch eine Erinnerung daran. Wir leben in einer Zwischenzeit. Wir leben dazwischen. Wir leben nach dem, was Jesus gemacht hat. Wir haben schon die Hoffnung auf die Auferstehung, aber wir sehen noch nicht, wie es ist, wenn alles gut ist, wenn Gott alles wieder hergerichtet hat. Und deshalb möchte ich mit den Worten schließen. Wir haben immer wieder ein Lied abgespielt in diesen drei Gottesdiensten. Ich möchte mit den Worten von diesem Lied schließen. Die bringen das für mich so schön auf den Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Doch bis der Morgen anbricht, der Nebel für immer dem Licht weicht, gehört dir trotz allem, auch wenn noch trübt, jeden Morgen mein Lied. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Anteil an deinem Tod und für den Anteil an deiner Auferstehung. Du hast unser altes Leben, das leider wirklich ein Totalschaden war, du hast es genommen und du bist am Kreuz an unserer Stelle gestorben und du hast uns ein neues Leben geschenkt. Wir haben einen neuen Anfang bekommen. Danke für die Taufe, eine symbolische Handlung, die uns daran erinnert, was du getan hast für uns. Danke, dass wir Anteil an diesem neuen Leben haben dürfen. Und Herr, ich preise dich, du hast das so gut gemacht und du hast es so gut mit uns gemeint. Wir loben dich. Amen.